MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
Jedes Jahr sterben in Deutschland in der Silvesternacht Menschen durch Böller. Jedes Jahr werden viele verletzt und am Neujahrstag vor wenigen Tagen wurden bundesweit 5 Tote gezählt. Hunderte haben Verletzungen erlitten. Im Jahr zuvor waren es 4 Tote, 2023 starb ein Mensch. Und jedes Jahr führen wir dann aufs Neue eine Debatte über die Frage, sollten wir die Böllerei, sollten wir private Feuerwerke verbieten? Sollten wir, darum geht es heute in Kekules Gesundheitskompass, werbefrei in der ARD Audiothek und wo es Podcasts gibt.
ARD.
Ich bin André Seifert, Redakteur bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekule. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekule.
Guten Tag, Herr Seifert.
Bevor wir gleich zum Thema Böllern kommen, lassen Sie uns zunächst ganz aktuell nach China schauen, wo sich gerade ein Virus rasant ausbreitet, das humane Metapneumovirus, kurz HMPV. Ein Erkältungsvirus, das die Erinnerung an die Corona-Pandemie wach werden lässt. Was wissen wir denn über HMPV?
Naja, also im Moment gibt es da aufgeregte Meldungen aus China. Ich muss sagen, ich gebe da jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf. Aus China hat man manchmal Wellen gehabt von Infektionserregern, die ganz verheimlicht wurden und andere sind dann über die sozialen Medien besonders hochgespült, wie in diesem Fall. Aber dieses HMPV, das ist so, das ist eigentlich eine Alternative oder ein Schwestervirus, kann man so sagen, oder ein Brudervirus zu dem RSV, was viele besorgte Eltern kennen, also dieses respiratorische Syncytiumvirus, was bei Kleinkindern insbesondere Lungenentzündungen machen kann, meistens nur Erkältungen, aber manchmal eben auch Lungenentzündungen. Und da gibt es eben seit einigen Jahren auch als Alternative, was genau die gleichen Symptome eigentlich in etwas abgeschwächter Form macht, dieses HMPV. Hauptsächlich für Kinder gefährlich. Wir haben keinen Impfstoff, wir haben keine richtige Therapie dagegen. Man muss das symptomatisch behandeln und die Fälle, wo es aber wirklich dazu kommt, dass Kinder im Krankenhaus auf der Intensivstation landen oder ähnliches, das sind echte Ausnahmen, extrem selten.
Breitet sich das Virus auch außerhalb Chinas aus zurzeit?
Ja, das gibt's weltweit. Das ist einer dieser Erreger, die im Winter einfach alle Jahre wieder die Erkältungswellen machen. Normalerweise wird das dann eben gar nicht diagnostiziert, sondern der Arzt stellt einfach einen Atemwegsinfekt fest. Wenn es nur die oberen Atemwege sind, also Hals, Nasen, Ohren und Schluckschmerzen und ähnliches, dann ist es ja auch keine schlimme Sache. Wenn die Lunge betroffen ist, insbesondere bei kleinen Kindern oder alten Menschen mit einem schlechten Immunsystem, dann muss man therapieren, nicht spezifisch gegen das Virus, aber eben allgemein sicherstellen, dass der Kreislauf stabil bleibt und solche Sachen. Aber es ist so, dass sich das alle Jahre wieder auf der Nordhalbkugel im Winter ausbreitet, auf der Südhalbkugel nicht so intensiv, aber hauptsächlich auf der Nordhalbkugel haben wir dieses Phänomen. Und in China, wo jetzt diese Meldungen herkommen, das ist ja Nordchina, wo über die sozialen Medien da was rausgeströmt ist und für große Aufregung sorgt im Moment. Dort ist eben jetzt gerade die kälteste Jahreszeit. Also alle Jahre wieder. Man kennt es wahrscheinlich, chinesisches Neujahr, das war ja auch der Anfang der Corona-Pandemie. Chinesisches Neujahr ist diese riesen Völkerbewegung in China und das steht eben mal wieder vor der Türe. Am 29. Januar ist das ja dann, werden wir das Jahr der Schlange haben dort. Und im Vorfeld gibt es einfach immer irgendwelche Erkältungsviren, die sich ausbreiten. Und dieses Jahr ist es eben dort nicht so sehr die Grippe, sondern dort ist eben jetzt in bestimmten Regionen insbesondere dieses HMPV im Vordergrund.
Also eigentlich Entwarnung, aber ich frage trotzdem vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive, weil wenn wir so diese vollen Krankenhäuser und Wartezimmer sehen, die ja jetzt auch auf Videos aus China im Netz kursieren, dann sind wir ja natürlich seit 5 Jahren hier auch in Europa besonders alarmiert. Also wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieses Virus in Deutschland, in Europa zu ähnlich vollen Krankenhäusern führen könnte und dass das Gesundheitssystem dadurch vielleicht überlastet werden könnte?
Also die Gefahr ist extrem gering. Also ich würde sagen, also nicht der Rede wert sozusagen. Ich habe mir auch diese Videos aus China ein bisschen angeguckt, die in den sozialen Netzen zirkulieren. Das ist letztlich so gelaufen, da haben aufgeregte Menschen, die natürlich von Corona dort massiv verängstigt sind. Ja, also es ist ja bekannt, wie brutal die chinesische Regierung bezüglich Corona dann Maßnahmen durchgesetzt hat. Und diese Menschen, die haben eben das dann gepostet. Und wenn man sich diese Videos ansieht, die sind interessanterweise dann zum großen Teil von indischen Fernsehsendern übernommen worden, 1:1. Dann stellt man fest, dass da Warteräume gezeigt werden, wo hauptsächlich Erwachsene sitzen. Also das sind zwar so eine Art Krankenhaus-Warteräume, wo man denkt, oh, was ist denn da los? Die sitzen irgendwo auf Stühlen und warten offensichtlich auf die Behandlung. Mittelalte bis ältere Menschen. Das macht überhaupt nicht den Eindruck, als wäre das sozusagen der Ausfluss einer HPMV-Welle. Und zwar aus dem Grund, weil da würde man tatsächlich Kinder erwarten. Und in China sind die ja gar nicht so schlecht. Also die haben dieses Chinese CDC, das chinesische, quasi das Robert-Koch-Institut für China. Und die berichten tatsächlich einen Anstieg solcher Fälle, ja, aber hauptsächlich bei kleinen Kindern, wie das natürlich biologisch zu erwarten ist, bei uns eigentlich auch. Und das passt nicht zu diesen Videos. Also ich glaube, dass da eine Social-Media-Hype, eine Social-Media-Angst irgendwie hochgespült wurde, die korrespondiert eigentlich mit einer ganz normalen Virusinfektion. Und man muss dazu sagen, das ist ja ein Virus, das ist zwar erst 2001 entdeckt worden als Virus, heißt übrigens deshalb Metapneumovirus, weil man es mit einer bestimmten molekularbiologischen Technik, Metagenomics heißt das, entdeckt hat. War also nicht so einfach zu finden, darum hat man es so spät entdeckt. Früher lief das immer so mit als sonstige Atemwegserkrankungen. Und es ist so, dass man in China das eben seit Weihnachten ungefähr, haben die ein neues Programm, das läuft gerade im Pilotprojekt, wo sie aufgrund der Erfahrungen mit Corona dabei sind, intensiver nach Atemwegserregern zu suchen. Und wer sucht, der findet, ja. Und deshalb haben sie jetzt plötzlich diese ganzen Diagnosen und sind deswegen aufgeregt. Bei uns ist es so, da würde ich erwarten, dass wir auch einen Anstieg von HMPV-Infektionen haben, aber dieses Virus ist zwar entdeckt worden 2001 sozusagen, technisch entdeckt, aber man hat dann festgestellt, dass es mindestens 70 Jahre vorher schon in alten Serumproben nachzuweisen war. Also das ist ein alter Bekannter, der alle Jahre wieder Erkältungskrankheiten hervorgerufen hat, ohne dass man wusste, welches Virus das genau ist. Und genetische Untersuchungen haben gezeigt, dass sich das wahrscheinlich vor ungefähr 200 Jahren als menschliche Variante abgespalten hat von einem Vogelvirus. Es gibt ein Vogelvirus, das heißt dann das Aviäre-MPV. Mhm. Und dieses Aviäre-MPV, das hat sich vor ungefähr 200 Jahren abgetrennt und beziehungsweise hat wahrscheinlich mal Menschen infiziert und dann so eine Epidemie gemacht, die dazu geführt hat, dass das Virus sich bei Menschen dann irgendwann heimisch gefühlt hat. Das heißt, seit wahrscheinlich 200 Jahren haben die Menschen ihr Immunsystem trainiert auf dieses Virus und dieses Virus hat sich auch an uns angepasst, ganz anders als das Coronavirus. Und verändert sich deshalb nicht mehr, weil das sozusagen schon optimiert ist. Wir müssen deshalb nicht dauernd mit neuen Varianten rechnen und auch aus China ist irgendwie kein Hinweis darauf, dass das eine besondere Variante wäre. Das gibt da zwei Typen, A und B, und das ist dieses ganz normale humane MPV, was dort zirkuliert. Und bei uns, ja, wir haben auch, ich weiß jetzt nicht, wie viel es aktuell ist, immer so 2-3% der Erkältungskrankheiten da wird es dann nachgewiesen. Wenn es auf 5% hochgehen sollte, würde man das dann vielleicht als Winterwelle mit HMPV bezeichnen. Aber das ist überhaupt kein Grund, warum bei uns die Intensivstationen überlastet würden oder ähnliches.
Dann behalten wir das Thema die Entwicklung im Auge, entspannt und ohne Alarmismus. Und wenn nötig, kommen wir hier in diesem Podcast auf HMPV wieder zurück. Machen wir einen Cut, kommen wir zum eigentlichen Thema, das ja auch was mit China zu tun hat, nämlich Feuerwerk und Böllern. Ich frage erstmal, hatten Sie einen guten Rutsch?
Ja, mit Raketen sogar. Okay. Also wir haben selber Raketen gezündet. Ich weiß, da ist schon diese Hälfte der Hörer wahrscheinlich entsetzt, wie man das machen kann. Die Republik ist ja gespalten bei dem Thema. Aber wir machen das einfach seit Jahrzehnten immer so, dass wir für jedes Familienmitglied, auch für die, die schon verstorben sind, eine Rakete zünden und dann unsere besten Wünsche in den Himmel schicken. Natürlich glaubt ein Naturwissenschaftler an sowas nicht, dass das irgendwie wirkt, aber es gibt das berühmte Wort des Naturwissenschaftlers Linus Pauling, der mal gesagt hat, dass solche Dinge möglicherweise auch wirken, wenn man nicht daran glaubt.
Und diese Freude, woher kommt die? Also da steckt ja vielleicht auch was Neurologisches dahinter. Ist das wie Schokolade essen oder Sex haben?
Also kann ich jetzt selber nicht so bestätigen. Also ich finde es, mir macht es mehr Spaß als Schokolade essen, sonst würde ich jetzt nicht weiter das kommentieren wollen, ja. Aber ja, also ich kann sagen, ich habe selber, also ich habe ja Chemie studiert, das ist bekannt, also Biochemie, und früher hat man bei Chemie immer gesagt, dass Chemie ist da, wo es knallt und raucht und stinkt. Das ist, war für mich als Kind, und ich, da weiß ich von vielen meinen Kollegen, dass das ähnlich war, immer faszinierend, dass man da was zusammenmischt und zum Beispiel dann eine Rakete draus bauen kann oder sowas. Ich habe schon als Kind immer versucht, Raketen zusammenzubauen. Die sind leider nie mehr als einen Meter hoch geflogen. Mhm. Dann meistens explodiert, entweder in der Luft oder schon vorher umgefallen, ja, und explodiert. So dass die, aufgrund dieser frustrierenden Erfahrungen habe ich es dann irgendwann wieder aufgegeben. Aber es ist, glaube ich, schon so eine Faszination. Also, dass man einfach der Demiurg, ja, der Mensch, der irgendwie die Natur beherrscht und dann solche irrsinnigen Kräfte freisetzen kann, indem man einfach ein paar Sachen zusammenmischt. Die Rezepte sind ja bekannt, Schwarzpulver ist ja nun trivial, aber man darf es gar nicht mehr sagen, weil das inzwischen verboten ist. Aber damals haben Hobbychemiker, wie ich damals als Kind, tatsächlich auch richtige Sprengstoffe hergestellt. Also Schwarzpulver ist ja sowas, das brennt eigentlich nur besonders schnell ab. Man nennt das Deflagration. Wichtig ist zu wissen, dass das um die 2000 Grad heiß wird. Also man kann sich echt richtig verbrennen damit. Aber es detoniert nicht. Es ist keine Detonation. Das liegt daran, dass diese Welle im Innern des Pulvers, wenn es verbrennt, langsamer als Schallgeschwindigkeit ist. Und wenn es Überschallgeschwindigkeit erreicht, dann sind es detonierende, richtige Sprengstoffe. Nitroglycerin kennt man vielleicht, oder TNT oder Schießpulver oder so. Das sind diese Substanzen, die richtig detonieren. Sowas herzustellen ist ultra gefährlich. Alles miteinander übrigens in Deutschland inzwischen verboten. Also das, was wir damals gemacht haben als Kinder, da wären die Eltern ins Gefängnis gekommen für. Und heute dürfen sie nicht einmal mehr Schwarzpulver zusammenmischen. Da sind sie in Deutschland schon, ist schon eine strafbare Handlung. Hm. Von den richtigen Sprengstoffen, weil man halt Angst vor Terrorismus und Ähnlichem hat, ganz zu schweigen. Also wenn sie dann anfangen, was weiß ich, Ammoniumnitrat und Dieselöl zu mischen oder sowas, was ein beliebter terroristischer Sprengstoff ist, dann sind sie sofort im Gefängnis. Bei Schwarzpulver gibt es wahrscheinlich eine Geldstrafe.
Aber Ihnen selbst ist damals beim Basteln und Mischen und Zündeln offenbar nichts passiert, hoffentlich.
Nee, ich war schon damals aus meiner, wahrscheinlich, wenn Sie mich damals erlebt hätten, war ich ein schräger Vogel, weil ich die dicken Chemiebücher gelesen habe, wirklich als Kind, die man später an der Uni eigentlich erst braucht, und mich wahnsinnig intensiv damit beschäftigt habe, statt mit meinen Freunden zu spielen oder Romane zu lesen. Und so freaky, wie das vielleicht war, war ich deshalb auch extrem vorsichtig. Also das war mein Glück. Also es stand dann damals schon immer in der Zeitung, ich kann mich erinnern, mein Vater hat mich dann gewarnt und gesagt, da stand in der Zeitung, dass sich jemand die Hand abgesprengt hat, oder ich glaube, der Sohn eines Freundes hat sich auch mal schwer verletzt. Das war damals viel üblicher, dass Jugendliche, sage ich jetzt mal, vielleicht Kinder nicht so, aber dass Jugendliche als Hobby, wenn sie so wollen, statt fotografieren oder Eisenbahn zu bauen, Chemie gemacht haben. Also Chemie war ein übliches Hobby. Da ist man dann wirklich in die Drogerie gegangen, wo es heute nur noch Q-Tips und Klopapier gibt und Kosmetika und so. Da ist man in die Drogerie gegangen. Dann war ein Drogist da gesessen und dann hat man gesagt, ich hätte gerne 250 Gramm Silbernitrat und dieses und jenes Bleisalz und dieses und jenes Quecksilbersalz und Schwefel, Holzkohle sowieso. Und selbst wenn man hingegangen ist und gesagt hat, ich hätte gerne bitteschön Schwefel, Holzkohle und Kalinitrat, also wo jeder wusste, dass man da Schwarzpulver draus macht, hätte man das sofort bekommen. Also vielleicht nicht unter 18, aber sobald man 18 ist, ja. Und dann war das eben so ein übliches Hobby. Ich mache Chemie und die allermeisten, die Chemie gemacht haben als Hobby zu Hause, die haben natürlich als fanden das faszinierend, auch Sprengstoffe herzustellen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab extrem viele Unfälle natürlich. Immer mal wieder hat sich jemand irgendwas abgesprengt bei diesen Versuchen. Und jetzt, um zum Thema zurückzubiegen, passieren diese Unfälle halt von Leuten, die das nur einmal im Jahr machen, die wahrscheinlich gar nicht die Absicht haben, später Chemie zu studieren, die auch gar nicht das Background-Wissen sich aneignen, was man dazu braucht, wenn man anfängt, irgendwelche solche gefährlichen Substanzen herzustellen. Und die sagen dann, okay, jetzt mache ich mal einen besonderen, Vater macht mal einen besonders dicken Knaller, passt mal auf, Kinders. Und dann rumpst es eben in der Garage oder in der Scheune. Und das sind die Todesfälle. Also das sind die Situationen, wo wirklich Menschen zu Tode kommen. Nicht das normale Silvesterfeuerwerk, was wir alle kennen.
Da sind wir jetzt auch schon mittendrin. Darum geht es uns ja eigentlich auch mal ein bisschen festzustellen, welche Risiken und Gefahren denn mit diesen Böllern, also zum einen natürlich mit denen, die man legal im Geschäft kaufen kann, aber auch natürlich mit denen, die man vielleicht illegal importiert oder selbst baut. Welche Risiken gehen von denen aus? Wenn man so zunächst erstmal zu den chirurgischen Verletzungen kommen kann, welche Verletzungen sind denn da gerade in der Silvesternacht am häufigsten?
Ja, also da muss man unterscheiden zwischen dem, was leider in den Medien dann so ganz vorne rausgestellt wird. Das sind dann die 5 Todesfälle. Also wir hatten dieses Jahr, so wie ich es zumindest gelesen habe, 5 Todesfälle in Deutschland. Alle 5 waren mit selbstgebauten Krachern, also Sprengstoffen letztlich. Das muss man dazu sagen, weil mit einem normalen, in Deutschland zugelassenen Feuerwerkskörper kommen Menschen normalerweise nicht zu Tode. Also das ist kaum möglich. Sie können sich richtig fies verletzen, aber sie kommen nicht zu Tode. Das heißt, diese Todesfälle, die so in den Vordergrund gestellt werden, auch von den Leuten, die dann sagen, man muss Böllern verbieten, die passieren übrigens auch außerhalb der Großstädte, also nicht da in Berlin, wo man diese Kampfszenen von der Straße kennt oder in München oder in Hamburg oder Leipzig, sondern die passieren tatsächlich irgendwo auf dem Land in der Scheune, um es mal so bildlich zu sagen. Also alle 5 waren in so Situationen, wo jemand was gebastelt hat oder versucht hat zu basteln. Die normalen Unfälle, mit denen man zu tun hat, also ich war selber eine Weile Notarzt, Rettungssanitäter und habe auch an Silvester manchmal Dienst geschoben als Arzt in der Nothilfe. Also was da so reinkommt, sind die allermeisten sind Verbrennungen an den Fingern und an den Händen. Das sind halt die so einen normalen Feuerwerkskörper nicht schnell genug weggelegt haben. Da muss man einfach erinnern, das weiß kaum einer, obwohl das auf jedem Feuerwerkskörper oder zumindest auf der Verpackung draufsteht. Der Sicherheitsabstand ist 8 Meter. Also das glaubt man kaum. Also wenn Sie so einen normalen Böller zünden oder eine Rakete an Silvester zünden, die heißen technisch gesehen ist das eine F2, also von der Feuerwerksklasse 2 Rakete. Wenn Sie so ein Ding zünden, sollen Sie 8 Meter Abstand halten. Aber ich habe kaum gesehen, dass das jemand macht. Die Leute zünden das an und gehen 2 Schritte zurück. Aber 8 Meter Umkreis, das wird eben nicht beachtet. Hat zur Folge, wenn so ein Ding dann umfällt, ja, sie stellen das in die leere Champagnerflasche rein und dann starten sie es, die Flasche fällt um, vielleicht weil sie selber auch schon am Schwanken waren vorher. Irgendjemand muss ja den Champagner oder Sekt oder was auch immer getrunken haben. Und dann fällt diese Pulle um und schießt quer irgendwie los. Dann ist schon ganz gut, 8 Meter weg zu sein, also mindestens, ja. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich für Böller aller Art. Das machen die Leute nicht, dann haben sie Verbrennungen meistens erstmal an den Händen. Und dann ist die zweite Art von Unfällen und die ist das, was ich eigentlich bedenklich finde. Also das ist das Umstehende, also gar nicht der, der es gezündet hat, sondern die anderen, die haben dann häufig Verletzungen im Gesicht oder sogar an den Augen. Da ist dann der Klassiker, die Rakete fällt um und schießt irgendjemanden ins Gesicht, der nicht aufgepasst hat, der gar nicht wusste, dass da vielleicht gerade eine Rakete gezündet wird. Oder ein Böller wird zum Fenster rausgeworfen und unten steht einer und der explodiert dummerweise genau vor seinem Gesicht. Es gibt tatsächlich auch Fälle, man möchte es kaum glauben, wo dann solche Raketen in den Kinderwagen reingeflogen sind und ähnliches. Und da kommt es natürlich dann zu schweren Augenverletzungen, in Einzelfällen auch bis zum Erblinden hin. Das ist zum Glück sehr selten, wenn man eine moderne Augenklinik in der Nähe hat. Aber sie brauchen das ja trotzdem nicht, dass sie wochenlang um ihr Augenlicht kämpfen und glücklich sind, wenn sie hinterher wieder sehen können. Das ist wirklich, ist auch bei diesen F2-Böllern und Raketen ist es einfach so, die darf man nicht in der Nähe des Gesichts zur Explosion bringen. Und das muss man absolut verhindern, dass das bei anderen so ist. Und wenn jemand betrunken ist und das macht, dann bin ich der Meinung, muss die Härte des Gesetzes voll durchgreifen, weil sie stechen ja auch nicht mit Messer auf andere Leute ein und hoffen, dass das irgendwie überleben wird. Und genauso dürfen sie meines Erachtens nicht mit dem Feuerwerkskörper umgehen, wenn sie zum Beispiel betrunken sind oder in so einer Gruppensituation, wo alle ganz eng zusammenstehen. Oder was natürlich gar nicht geht, ist jetzt das, was Jugendliche ja zum Teil jetzt machen, dass sie sich richtig für Straßenschlachten treffen und dann von links und rechts der Straßenseite gegenseitig beschießen.
Hatten wir auch in Leipzig dieses benutzen. Jahr.
Ja. Also das ist schon faszinierend. Das sind meistens dann Leute, die selber noch nie einen Krieg erlebt haben, noch nie im Kriegsgebiet waren oder ähnliches. Das sind die, die das dann irgendwie lustig finden, weil sie sich irgendwie an Computerspiele vielleicht erinnert fühlen. Aber man muss wirklich sagen, das ist eben die Wirklichkeit und vielleicht müsste man dann so eine Art Pflichtpraktikum für Jugendliche in der Nothilfe veranstalten, damit die mal sehen, was wirklich passiert. Weil da kommt dann Silvester dann wirklich in so einer normalen Nothilfe jede halbe Stunde jemand rein. Also zwischen 12 und 1 würde ich mal sagen, haben sie mindestens 20, die da angebracht werden, manchmal mehr, je nachdem, wo sie gerade sind mit ihrer Nothilfe. Und die meisten haben, wie gesagt, so, ich sag mal, aus ärztlicher Sicht relativ harmlose Verbrennungen. Das ist dann eher, sag ich mal, für denjenigen, der sich das gezündet hat und sich selbst verletzt hat, vielleicht auch eine Lehre fürs nächste Mal, besser aufzupassen. Aber mir tun immer die Leute leid, die das abkriegen und die eben Umstehende waren und meistens dann häufig auch Kinder. Es gibt eine Studie in einem augenärztlichen Magazin, habe ich eine Studie gelesen, dass also besonders Augenverletzungen besonders häufig bei Kindern sind, bei Silvesterfeuerwerk und dann besonders häufig natürlich nicht bei Kindern, die das selber gezündet haben. Da wird der Papa dann schon daneben gestanden haben oder die Mama und aufgepasst haben, sondern bei Kindern, die das abkriegen, weil andere das gezündet haben. Und das, finde ich, geht gar nicht.
Und weil wir gerade über Kinder reden, habe ich auch in der Vorbereitung einen Fall gelesen in Unna, ich glaube Nordrhein-Westfalen ist das, ein Kind, das einen Böller in eine Kapuze bekommen hat vor 2 Jahren und dann schwere Verletzungen, also Verbrennungen am Hinterkopf hatte. Und was Sie vorhin sagten, die Böller, die Todesfolge haben könnten, das sind eigentlich diese großen Kugelbomben und nicht die im Handel erhältlichen F2-Feuerwerke. Ne?
Ja.
Ist das bei Kindern anders? Also können F2-Feuerwerke auch bei Kindern dann doch mal zum Tod führen?
Ich wüsste jetzt nicht, dass es schon mal so einen Fall gegeben hat. Also rein von der Detonationsleistung muss man sich klar machen, ist da ziemlich wenig Schwarzpulver drin, schwarzpulverartige Substanzen, also nicht nur das Schwarzpulver selbst, aber da ist ja in dem Sinn nichts Detonierendes drinnen, sondern das sind ganz normale abbrennende Substanzen, Schwarzpulver und Co., so bengalische Feuer und ähnliches. Das macht Verbrennungen, das macht am Auge vor allem Verbrennungen, wenn es ins Auge fliegt. Und diese Verbrennungen oder auch ein Riss des Bulbus, also dieser Augapfel selber, der ist ja innen so eine Gelee-Schicht so drinnen quasi, so eine Gelee-Masse drinnen. Und wenn das stark unter Druck gesetzt wird plötzlich, dann kann es einen Riss geben. Das kennt man auch bei Tennis oder am berüchtigsten sind Squash-Court-Verletzungen, weil der Squash-Ball genau die richtige Größe dafür hat. Und wenn Sie da wirklich sowas genau ins Auge kriegen, dann kommt es halt zu einem Bulbusriss, der nicht unbedingt zum Erblinden führt, aber der anspruchsvoll ist, für den Augenarzt das dann wieder zusammenzuflicken. Und manchmal führt es zur Erblindung. Und genau das kann durch einen Druck direkt vorm Auge passieren. Aber wenn Sie sich vorstellen, irgendwo anders am Körper diese Druckwirkung eines F2-Silvesterfeuerwerks, wie man so sagt, oder technisch gesehen heißen die Kleinfeuerwerke, diese Wirkung ist zu vernachlässigen. Also es kommt auch nicht zur Ertaubung zum Beispiel, wenn sowas in der Nähe des Kopfes explodiert, auch wenn sie ein paar Tage dann schlecht hören oder vielleicht einen Tinnitus oder ähnliches haben. Das ist eben deshalb zugelassen für Personen ab 18, auch im privaten Bereich, auch ohne Sondererlaubnis, weil man der Meinung ist, dass das, wenn man es nicht ganz dämlich anstellt, kein besonders gefährliches, also das heißt eben dann mit geringer Gefährdung ist dieses Feuer Feuerwerk. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, bei richtiger Anwendung sowieso nicht, aber richtige Anwendung heißt eben 8 Meter Abstand. Und über 18 Jahre muss derjenige natürlich auch sein. Aber auch bei, sage ich mal, versehentlicher Falschanwendung kommt es nicht zu Todesfällen. Aber wissen Sie, es reicht ja schon, wenn Sie ein Kind irgendwie erblindet haben damit. Das ist ja schon, dann können Sie ja nicht mehr schlafen, ja. Also ja. Und das ist, ich finde, das geht einfach nicht, ja. Und deshalb finde ich, man muss letztlich sich darüber im Klaren sein, dass das eine gefährliche Sache ist. Und wir gehen ja auch als Menschen oft mit gefährlichen Dingen um. Ja, wir haben ja auch große Messer im Haushalt. Da könnte sich ein Kind auch erheblich verletzen mit. Sie haben irgendwie spitzen Gegenstände. Wenn ein Kind damit über den Flur läuft und stolpert und das ins Auge kriegt, dann kann es auch erblinden. Also sowas passiert ja leider jeden Tag irgendwo. Wir haben Straßenverkehr, wo Kinder unter die Straßenbahn kommen oder sonst was. Das heißt, es ist so, unser Leben ist insgesamt jetzt nicht 100% sicher, aber in dem Moment, wo einer das Risiko zu beherrschen hat, also wo er derjenige ist, von dem das Risiko ausgeht, weil er diese Sachen bedient, dann muss der einfach die Verantwortung haben, sicherzustellen, dass er da auch auf die Gebrauchsanweisung guckt und das zumindest so macht, dass er niemand anders gefährdet.
Ich höre schon so ein bisschen raus, in welche Richtung Sie tendieren, wenn ich Sie dann fragen werde, ob Sie für oder gegen ein Böllerverbot sind. Aber lassen Sie uns vorher noch schnell abhaken, welche weiteren Risiken von Böllern und Feuerwerk-Pyrotechnik ausgehen können, weil die blitzen ja auch auf, die machen Lärm und gerade mit Menschen in Kriegsgebieten, die aus Kriegsgebieten kommen, die dort im Einsatz waren als Soldaten, was auch immer. Für die kann das ja sicherlich ganz besondere Auswirkungen haben. Sehen Sie das auch so? Welche Traumata würden Sie da erwähnen?
Ja, da gibt es ja richtig Studien drüber. Also das ist in letzter Zeit deshalb ein Thema, weil wir ja nicht mehr nur eine Generation sind von Menschen, die keinen Krieg kennen hier in Deutschland. Also Sie und ich kennen wahrscheinlich keinen, aber es ist so, wir haben eben Flüchtlinge in Deutschland und zwar nicht wenige aus Kriegsgebieten aller Art, von Syrien bis zur Ukraine. Und da muss man einfach sagen, die haben eine andere Sozialisierung wie wir und eine andere psychologische Prägung. Wenn sie es wirklich mal erlebt haben, wie dann nebenan die Granaten einschlagen und hinterher die Verletzten gesehen haben oder vielleicht Familienmitglieder verloren haben, dann ist reagieren die natürlich ganz anders auf sowas. Und drum ist ein Argument, was ich, wenn man jetzt überlegt, Böllerverbot, ja oder nein, was man schon mit in die Waagschale werfen muss oder berücksichtigen muss, die Frage, gibt es vielleicht Menschen, die das so stresst, dass man verhindern muss, dass die sozusagen diesem Stress, diesem Böllerstress ausgesetzt werden. Der Klassiker ist diese posttraumatische Stresserkrankung, PTSD heißt es, Posttraumatic Stress Disorder. Das ist quasi, wenn alle möglichen Arten von Stress stattgefunden haben, das kann auch ein Unfall gewesen sein. Das können übrigens auch Sanitäter haben, wenn sie zu einem schweren Unfall gerufen werden und dann hinterher nicht mehr der gleiche sind wie vorher. Das gibt es verschiedene Symptome. Klassiker ist, dass man so emotional so ein bisschen abgestumpft sich fühlt, also emotionsarm wird. Viele haben da Schwierigkeiten mit Gedächtnisleistungen oder mit Auswendiglernen von Dingen, also Gedächtnisleistungen im weitesten Sinne. Auch mit IQ-Tests und so weiter werden die dann schlechter typischerweise. Sie sind häufig geistesabwesend, so eine Dissoziation haben die häufig. Und insgesamt ist es so, dass so eine Art Depression da mitschwingt, dass man an den Dingen, die einem vorher Spaß gemacht haben, keinen Spaß mehr hat, bis hin zu körperlichen Schmerzen, was manche äußern, obwohl dann gar keine Verletzung dabei war. Die Kopfschmerzen und Ähnliches können dann auftreten. Also es ist ein riesen Thema, also ein ganzes Kapitel im Psychiatrie-Lehrbuch, diese posttraumatischen Stresserkrankungen oder Symptome. Und wenn Sie so jemanden haben, also es gibt Statistiken, das ist ganz interessant, die sagen, also die WHO sagt, Menschen, die in solchen Konfliktzonen leben, also im Kriegsgebiet, ich sage jetzt mal zum Beispiel Gazastreifen, ja, ungefähr 20% von denen, 22% von denen haben diese posttraumatische Stresserkrankung, wenn sie die testen. Manchmal leichte Formen mit nur einzelnen Symptomen, aber knapp 10% haben dann mittlere bis schwere Symptomatik. Und da kann man einfach mal so unterm Strich sagen, das wird wahrscheinlich bei Flüchtlingen aus Kriegsgebieten so sein. Natürlich hat nicht jeder, der aus der Ukraine kommt, direkt den Krieg miterlebt. Ja, da sind ja ganz viele rübergekommen, gerade weil sie den Krieg vermeiden wollten. Und waren jetzt nicht direkt an der Front. Das ist eher so eine Sache, die dort ja aufgrund der geografischen Bedingungen eher die Soldaten direkt betrifft. Zum Glück sind die meisten Zivilisten ja vorher evakuiert worden, aber es gibt sicherlich einzelne Zivilisten, die dann in der Ostukraine es nicht schnell genug weggeschafft haben, die den Krieg erlebt haben und dann nach Deutschland geflohen sind. Und bei denen würde man so ungefähr bei einem Fünftel diese posttraumatische Stressdisorder erwarten. Was heißt es? Das heißt, man muss diese Menschen natürlich besonders davor schützen. Also ich habe selber eine Schwiegermutter, die aus der Ukraine kommt, die in Deutschland lebt, die ist von dort geflüchtet. Und da muss ich sagen, die hat da keinen Spaß an solchen Feuerwerken. Ja. Man muss vielleicht noch eins dazu sagen, weil wir vorhin so ein bisschen über diese Klasse 2 gesprochen haben, damit niemand denkt, dass ich das verharmlosen will. Weil in den Zeitungen ist ja ganz viel die Rede gewesen von den sogenannten Polenböllern oder Polenbomben und Kugelbomben und sowas. Und zwar gibt es ja noch die Klasse F3 und die Klasse F4. Also F3 ist das sogenannte Mittelfeuerwerk und F4 ist da, weil da mittlere Gefahr von ausgeht und F4 ist dann das Großfeuerwerk. Aber ein F3, das ist genau das, worum es hier geht, das sogenannte Mittelfeuerwerk. Zu denen gehören die allermeisten sogenannten Kugelbomben. Kugelbomben sind halt so, die schießen sie hoch und die rumsen dann richtig. Also die können dann, eigentlich ist dort vorgeschrieben, dass man so einen Abstand von 60 Metern hält, ja, wenn die explodiert, und die haben ein ziemlich erhebliches Kaliber. Manche Kugelbomben sind übrigens auch F4 und manche sind F3. Und das ist also eigentlich dann schon was, wo sie jetzt nicht mehr 8 Meter, sondern deutlich mehr Abstand halten müssen. Und wo man sagen muss, also was muss ich da für Sicherheitsmaßnahmen ergreifen? Kleine Kugelbombe, die jetzt klassisches F3 ist, wäre mindestens 15 Meter Abstand. Mhm. Diese Dinger sind in Deutschland verboten. Das ist so, dass wir in Deutschland eine Regelung haben, die eher so auf der Verordnungsebene ist, sondern nicht auf der Gesetzesebene, die von den Gerichten und von den Behörden so ausgelegt wird, dass man F3 schon nur mit einem speziellen Schein zünden und erwerben darf. Aber eigentlich ist es eine EU-Regel. Das ist eine EU-weite Regelung, die da greift. Und diese EU-Regel, die hat eigentlich eine Lücke, wenn Sie so wollen. Nämlich bei denen muss erst ab F4 die Fachkunde nachgewiesen werden. Sodass in einigen Nachbarländern, insbesondere im Osten, ist es eben so, da können Sie F3 kaufen ohne Fachkundenachweis. Da müssen Sie nur 18 Jahre alt sein und kaufen sich dann ein F3-Feuerwerk, also eine kleine Kugelbombe zum Beispiel. Ja, und das ist soweit alles legal. Das dürfen Sie auch als Deutscher. Das ist ja EU und da gibt es den freien Markt und den freien Handel und so weiter, können Sie einkaufen. Sie könnten das wahrscheinlich dort sogar auch zünden. Es ist nur so, sobald Sie es nach Deutschland über die Grenze bringen, haben die Deutschen wieder eine Extra-Regel gemacht. Wir haben die strengsten Feuerwerksregeln Europas übrigens, strenger als die Schweiz oder ähnliches. Und wenn Sie dann sowas in Osteuropa eingekauft haben, dürfen Sie es nicht einführen. Also Sie dürfen es nicht über die Grenze bringen nach Deutschland. Das heißt dann technisch gesehen nicht Einfuhr, weil Einfuhr wäre von außerhalb der EU. Aber es ist so, Sie verbringen das quasi nach Deutschland. Das dürfen Sie nach deutschem Recht nur mit spezieller Erlaubnis, wenn Sie ein F3-Feuerwerk dabei haben. Kontrolliert aber keiner. Das heißt, viele Menschen fahren dann einfach rüber und holen sich das Zeug, was es dort zu kaufen gibt, und bringen das nach Deutschland und bringen das hier zur Explosion oder zünden das hier an. Man darf es weder einführen oder nach Deutschland verbringen nach deutschem Recht, noch dürfen Sie es natürlich hier zünden, selbstverständlich nicht. Halten sich aber viele nicht dran. Und das sind diese Kugelbomben, die dann auch schwerere Verletzungen machen.
Worüber wir noch nicht geredet haben, ist die Feinstaubbelastung. Ist nach meinem Gefühl zumindest vielleicht auch eine Folge von Böllerei und Pyrotechnik, die selten erwähnt wird. Vielleicht, weil man denkt, dass Ja, so nach dem Motto, das bisschen dicke Luft an einem Tag im Jahr, was kann das schon anrichten? Ist das so? Ist das eine unterschätzte Gefahr?
Es kommt wieder darauf an, wie Sie selbst gefährdet sind. Also als Asthmatiker wollen Sie sich an einem windstillen Tag, wenn vielleicht auch noch Inversionswetterlage ist, nicht neben so eine Feuerwerksbatterie stellen. Weil dann bestimmt eine halbe Stunde lang, wenn nicht länger, da so viel Staub in der Luft sind, ist, dass sie definitiv einen Anfall, einen Asthmaanfall riskieren. Da gilt wieder das Gleiche. Die Frage, das muss man eigentlich als Frage stellen, müssen wir als Gesellschaft beantworten und nicht der einzelne Wissenschaftler. Die Frage ist, kann man Leuten, die ein besonderes Risiko haben, die also zum Beispiel Asthmatiker sind, die schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die COPD haben oder ähnliches, kann man denen zumuten, in der Nacht um 12, sage ich mal so 2 Stunden lang, nicht in die Gegenden zu gehen, wo gezündelt wird.
Ja.
Sie hören schon aus der Art der Frage raus, dass ich eigentlich auch da finde, bevor man jetzt der gesamten Gesellschaft das verbietet, müsste man überlegen, ob das nicht zumutbar ist, letztlich in so einer Situation nicht rauszugehen. Ich kenne auch niemanden, der es auf der Lunge hat, der irgendwie gerne dabei steht, wenn andere Feuerwerken und die bleiben halt dann in der Silvesternacht, wo es meistens draußen eh ungemütlich ist, halt zu Hause. Muss man aber diskutieren, wenn man sagt, nee, wir haben so viele alte Menschen in Deutschland und die sollen auch ihren Spaziergang nachts um 12 machen dürfen an Silvester, auch wenn es kein Feuerwerk gibt, dann keine Ahnung. Also das müsste man eben diskutieren, das Risiko des einen und die Freiheit des anderen, wie das gegenübersteht. Es ist so, dass das Umweltbundesamt und ganz viele Umweltorganisationen diesen Feinstaub so ein bisschen entdeckt haben als Argument, so ein bisschen fast als politisches Argument, um das Silvesterfeuerwerk jetzt zu verbieten. Weil sie sagen, ja, und die anderen Sachen kann man alle wegreden, das sind dann doch die Polenböller und so weiter. Aber was ist mit dem Feinstaub? Ja, es ist berechnet worden, dass es knapp 1% des Jahresausstoßes an Feinstaub, Partikelgröße 10, an Silvester freigesetzt wird durch diese Böllerei. Die Hauptgefahr vom Feinstaub ist ja die Langzeitbelastung. Also wenn Sie eine Langzeitbelastung haben über das ganze Jahr oder über viele Tage im Sommer im Jahr, meistens ist es dann im Sommer, dann kann man nachweisen, wenn es immer wieder ist, dass man dann erhebliche Gesundheitsrisiken für die Gesamtbevölkerung hat. Weil das ja immer ein statistisches Phänomen ist. Dem einen macht es nichts, dem anderen macht es mehr. Aber wenn Sie sozusagen die Bevölkerungsgesundheit anschauen, dann ist es besser, weniger Feinstaub in der Luft zu haben im Jahresmittelwert. Gibt es 1000 Studien, die das belegen. Geht so ein bisschen in die Richtung, warum Feinstaubgrenzen eine Rolle spielen beim Straßenverkehr zum Beispiel. Da hat man ja ab bestimmten Feinstaubkonzentrationen dann sogar Fahrverbote gehabt und ähnliches. Es ist aber hier natürlich eine einmalige Belastung. Und da sagen jetzt die Kritiker, die berufen sich zum Beispiel auf eine Zusammenfassung der Leopoldina, der Akademie für Wissenschaften aus dem Jahr 2019 und andere Untersuchungen, gibt auch welche von der WHO, die sagen, Moment mal, es gibt aber auch Risiken durch die Kurzzeitbelastung. Und zwar ist es so, wenn man einfach nur anschaut, die Messwerte dieser Feinstaubmessstationen in Großstädten. Feinstaub gibt es übrigens auch auf dem Land. Die Landwirtschaft macht ungefähr ein Drittel des Feinstaubs. Der ganze Staub, der da hochkommt vom Getreide und so weiter, spielt da eine Rolle. Aber wenn man in der Großstadt misst und guckt, wann gehen die Feinstaubbelastungen quasi pro Stunde gerechnet hoch und schaut dann, ob in dieser oder der folgenden Stunde mehr Notaufnahmen sind im Krankenhaus, dann findet man eine Korrelation. Und die ist ungefähr so, dass man sagen kann, immer wenn ein Wert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter die Feinstaubbelastung hochgeht, das ist immer dieses PM10, was da gemessen wird, dann hat man so in der Größenordnung von 0,4% mehr Todesfälle.
Ja.
Oder auch in der Größenordnung von 0,8% mehr Krankenhausaufnahmen wegen Atemwegsproblemen oder auch wegen Herzinfarkten oder so und so viel Prozent mehr Menschen, die sagen, dass sie Husten haben, einfach subjektiv. Also da gibt es eine Korrelation zwischen den Messwerten an der Station auf der einen Seite und den Befunden in den Nothilfen der Krankenhäuser in diesen Regionen. Meistens wird es über Postleitzahlen dann korreliert. Aber das ist natürlich eine Beobachtungsstudie. Das heißt, sie beobachten zwei Dinge, links und rechts, und vermuten einen kausalen Zusammenhang. Ich würde mal sagen, der ist relativ wahrscheinlich tagsüber. Jetzt haben Sie natürlich tagsüber viele Menschen auf der Straße, ganz viele Leute im Auto, die fahren zur Arbeit, die machen sonst was und die sind exponiert. Also die kriegen das dann auch ab, was da gemessen wird. Ganz anders an Silvester um 12 Uhr nachts. Da haben Sie eben eine Situation, die Leute gehen kurz raus, zünden ihre Böller und gehen wieder rein, weil es ungemütlich draußen ist. Ja. Das heißt, Sie haben... man kann von diesen Korrelationen, die man tagsüber gemacht hat, dass man gesagt hat, jawohl, mehr Feinstaub an der Messstation führt zu mehr Aufnahmen oder ist korreliert mit mehr Aufnahmen in der Nothilfe. Von da kann man auf keinen Fall schließen, dass es genauso wäre, wenn man das mitten in der Nacht macht. Sodass man sagen muss, ganz ehrlich gesagt, ich bin absolut dafür, die Feinstaubbelastung im Jahresmittel in Großstädten und auch auf dem Land runterzusetzen und alles dafür zu tun, dass es weniger Lungenerkrankungen deswegen gibt. Aber dieser Silvestereffekt, an den glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass diese Kurzzeitbelastung zu einem Zeitpunkt, wo ganz wenig Leute zumindest länger auf der Straße draußen sind, dass diese Kurzzeitbelastung eine Rolle spielt. Und außerdem sind es natürlich eher dann junge Leute, die auch körperlich fit sind und nicht gerade die alten Asthmatiker, die dann draußen beim Feuerwerk rumturnen. Darum sage ich jetzt mal, das ist so ein Argument, auf dem reiten sehr viele rum. Ja, das Umweltbundesamt macht das, der Bund Naturschutz und alle anderen. Ich finde, man sollte sich da jetzt nicht zu sehr drauf versteifen und die Gefahr ist begrenzt, sage ich.
Okay. Die Notaufnahmen haben Sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wie überlastet sind diese möglicherweise in der Silvesternacht, zumal man ja auch sagen muss, dass wir Silvester in der kalten, ungemütlichen Jahreszeit haben, wo ohnehin schon viele Menschen vielleicht mit Grippe, mit RS-Viren zu tun haben. Und dann vielleicht kommen noch Alkoholvergiftungen hinzu. Also ich kann mir vorstellen, die Ärzte und Ärztinnen in den Notaufnahmen, die freuen sich auch nicht gerade, wenn dann noch zusätzlich Menschen mit Handverletzungen, Verbrennungen oder vielleicht ein Asthmatiker mit einem Feinstaubproblem hinzukommt.
Also ich glaube, die Asthmatiker, die da mit dem Feinstaubproblem kommen, also das würde mich jetzt wundern, wenn das irgendwie statistisch auffällig wäre. Ja, also das ist so eine Silvesternacht, das habe ich ja nur ein paar Mal erlebt, als wenn Sie junger Assistenzarzt sind, dann sind Sie da immer dran, das zu machen. Weihnachten und Silvester müssen immer die Jungen machen. Auch als Notarzt habe ich das oder Sanitäter habe ich das natürlich ein paar Mal erleben dürfen. Also das ist schon ein Spektakel, das ist eine besondere Nacht, ja. Also da tun Sie kein Auge zu, sonst kann man in der Großstadt durchaus mal ein paar Stunden lang sogar schlafen, je nachdem wie viele Fahrzeuge im Einsatz sind. Aber in der Nothilfe an Silvester, da ist Dauerbetrieb und da werden natürlich auch dann mehr Ärzte, mehr Personal abgestellt. Die allermeisten, muss man sagen, sind natürlich Leute, wie soll ich sagen, das ist ja um 12 Uhr nachts, schlafen ja normalerweise die Leute, ja. Und jetzt sind plötzlich alle wach. Aus verschiedensten Gründen, ja. Auch wenn die nur zu Hause sitzen, um 12 anzustoßen oder sich zum 100. Mal the same procedure as every year anzuschauen, Dinner for One anzuschauen, selbst dann sind sie wach, ja. So. Und wie jemand, der wach ist, also wer schläft, baut keinen Unfall. Wer wach ist, der stolpert, fällt in der Küche auf die Nase, vielleicht hat er was getrunken, haut sich einen Kopf irgendwo an und schon sitzt er in der Nothilfe. Das heißt, das sind dauernd Leute, als wäre es Tag. Silvester macht sozusagen das Leben in der Nothilfe zum Tag, zur Stoßzeit, wie im schlimmsten Berufsverkehr oder so. Auch Verkehrsunfälle, ja, plötzlich fahren die da alle nachts mit dem Auto rum. Was sie sonst nicht machen würden, da passiert einfach viel mehr. Die ganzen Alkoholprobleme, Leute, die normale Unfälle haben, Verkehrsunfälle und. Ja, das ist so. Und dann haben sie zusätzlich dann auch noch ein paar, die sich mit dem Silvesterfeuerwerk verbrannt haben. Ich würde mal sagen, Sonderfall ist vielleicht Augenklinik. Die haben sicher einen Ausnahmebetrieb durch die Feuerwerke, weil das eben die Unfälle sind, die wirklich relevant sind. Und alle anderen, also aus meiner Erfahrung ehrlich gesagt, die paar Silvesterfeuerwerksleute, die da dazwischen sitzen in dem überfüllten Wartezimmer der Nothilfe. Ja, der eine hat eine Bierflasche auf den Kopf gekriegt und der zweite hat sonst was gemacht. Verkehrsunfälle, wie gesagt. Und dann sitzt halt einer dazwischen, der hat sich mit Silvesterfeuerwerk verbrannt. Es ist nicht so, dass man sagt, oh, das Feuerwerk. Ja. Es ist eher so, es gibt einen 12-Uhr-Effekt, ja. Hört man eigentlich auch schon in der Großstadt, so ab 11:30 ungefähr gehen die Sirenen los von den Rettungswegen, weil eben die Leute dann anfangen zu böllern, weil sie auf der Straße sind, vom Auto angefahren werden, betrunken die Treppe runterfallen und sonst was. Und natürlich einige sich auch richtig bekriegen. Ich meine, bei solchen Straßenschlachten, von denen man jetzt gehört hat, es wird ja nicht nur mit Böllern gearbeitet. Ja. Da gibt es ja auch sonst durchaus Auseinandersetzungen. Wenn Sie einen Arzt fragen, wenn Sie mich als Arzt fragen, würde ich sagen, so ein Quatsch, das brauche ich überhaupt nicht. Ja, also das ist absolut Unsinn. Und man schüttelt den Kopf und fragt sich, was ist das für ein Irrsinn? Ja. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie in der Nothilfe arbeiten, das ganze Jahr, wenn ich das Jahr mittel, würde ich sagen, bei mindestens der Hälfte der Leute, die da reinkommen, schütteln sie genauso den Kopf und sagen, so ein Unsinn. Ja, da könnte ich Ihnen jetzt 2 Stunden lang von irgendwelchen Unfällen erzählen, wo sie sich fragen, was soll denn das? Ja, und damit meine ich jetzt nicht, wenn der Bauer auf die Bäuerin mit der Mistgabel losgegangen ist, sondern
was ja auch
wirklich
vorkommt.
Noch viel blödere, was auch vorkommen soll. Ja. Aber es ist einfach so, das ist das Geschäft des Arztes, will ich damit sagen. Der Arzt ist irgendwie auch der, der dann halt die letzte Verteidigungslinie ist, wenn die Leute Quatsch gemacht haben. Das muss man sagen. Und ja, Silvesterfeuerwerk gehört zu diesen Dingen, wo Leute leider Unsinn machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn man es verbieten würde, dass dann Ruhe einkehrt auf der Nothilfe.
Und trotzdem hat der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sich auch für ein Verbot der Böllerei in der Silvesternacht ausgesprochen. Das ist so eine Debatte, die jetzt also wirklich alle Jahre gefühlt wieder hochkocht und in diesem Jahr ganz besonders hochkocht, weil die Gewerkschaft der Polizei vor wenigen Tagen eine Petition mit 1,5 Millionen Unterschriften an das Bundesinnenministerium überreicht hat. Und diese Kampagne wird von 35 Organisationen unterstützt, darunter eben auch die Deutsche Umwelthilfe, die Bundesärztekammer und der Deutsche Tierschutzbund. Wofür sind Sie? Unterstützen Sie das auch? Sind Sie für oder gegen ein solches Verbot?
Also, man muss sich das gut überlegen. Ich bin gegen das Verbot, um das ganz deutlich zu sagen. Und zwar nicht, weil ich die Ärzte nicht verstehe. Der Präsident der Bundesärztekammer spricht hier übrigens nicht für alle Ärzte in Deutschland. Da gibt es sicher viele, die das nicht unterschreiben würden. Aber ich verstehe die Ärzte in den Nothilfen. Ich verstehe auch Tierschützer, die sagen, dass die Igel aus dem Winterschlaf gerüttelt werden. Und ähnliche Argumente kommen ja auf den Tisch. Es ist nur so, mein letztes Argument, warum ich dagegen bin, ist ein ganz anderes. Und zwar, wenn Sie das alles in die Waagschale werfen, dann ist es doch am Schluss so, dass wir wieder eine neue Baustelle aufmachen, wo gutmeinende Menschen, zu denen natürlich Ärzte gehören und hoffentlich, etwas verbessern wollen in der Welt, indem sie anderen was verbieten. Weil die gerne böllern, die verbieten es natürlich nicht, sondern das sind die, die es sowieso nicht selber nicht böllern oder das eh doof finden und eigentlich genervt sind, dass sie an Silvester das Fenster nicht aufmachen können und wenn es draußen kracht und so. Und dann lesen sie auch noch solche Sachen in den Zeitungen, dann werden selbstgebaute Bomben mit Kugelbomben und den normalen Feuerwerkskörpern alle durcheinander gebracht und dann noch alles zusammen mit dem Igel, der nicht mehr schlafen kann. Da meine ich, das ist... Die Gefahr ist letztlich, dass die Menschen, die sagen, nee, ich will meine Freiheit mir da nicht nehmen lassen, dass die das als weiteren Angriff eines beflissenen Staates letztlich werden. Hm. Und wir hatten das gerade ganz krass bei Corona, da habe ich das ja selber miterlebt, ja, als einer derer, die wahrscheinlich mit als erste von den Fachleuten gesagt haben, wir brauchen Masken zum Beispiel gegen Corona. Und dann gab es diese ganze Maskendebatte, die dann dazu geführt hat, dass einige Leute sich wirklich quasi an diktatorische Verhältnisse erinnert fühlten, weil sie Masken in der Straßenbahn tragen sollten und ähnliches. Ich glaube, dass wir in der jetzigen politischen Lage, wo wir weltweit eigentlich so eine Anti-Wokeness-Bewegung haben, dass die Leute gegen dieses ganze Gutmenschentum, was häufig mit Verbotsforderungen verbunden ist, eigentlich einige Menschen eine Allergie entwickelt haben, möchte ich mal sagen. Und dann aber auch deshalb vielleicht in ihrer Verzweiflung zu ziemlich radikalen Parteien dann tendieren. Da finde ich, diese Baustelle jetzt auch noch aufzumachen. Wir haben ja viele andere, wo es von Fahrverbote ist vorhin erwähnt worden. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Baustellen, auch Post-Corona, nach Corona, die da immer noch offen sind. Das würde ich unserer Gesellschaft ersparen wollen in der jetzigen Situation, so möchte ich es mal sagen. Und unsere Gesellschaft meine ich nicht nur die Deutschen damit, das ist ja ein weltweiter Trend, wenn Sie in die USA schauen, wo Donald Trump jetzt gerade Präsident wird, wenn Sie nach Kanada schauen, wo Trudeau zurückgetreten ist oder zurücktreten will, unter anderem wegen der Kritik an seiner Flüchtlingspolitik und Umweltpolitik, wo in Europa die ganze Tendenz, die auch wirtschaftliche Auflagen zu machen, der Umwelt zuliebe, alles zurückgedreht wird. Ja, da finde ich, das ist der falsche Zeitpunkt jetzt, wohlwollend und wohlmeinend, klar, letztlich für irgendeine richtige Sache, aber das jetzt sozusagen als Verbot auszuformulieren, da wäre ich dagegen, ich wäre eher für eine deutliche Empfehlung und die Anwendung der Gesetze, die wir schon haben.
Aber ist es nicht auch ein trauriger Zustand, wenn man sich als Staat zurückzieht, nur weil man einen, ich sag mal, Anti-Woken-Aufschrei befürchtet, und Woke wird da ja als Schimpfwort benutzt. Also wenn man als Staat eine Sache, die, wie Sie ja selbst sagen, die vielleicht richtig ist, nicht angeht, nur aus Angst vor einer, in diesem Fall, rechten Bubble.
Die Frage ist dann letztlich, der Staat ist ja nicht so, wie Sie es gerade impliziert haben, so ein eigenes Organ, was sich einschüchtern lässt von den Bürgern, sondern es geht ja darum, dass wir ein demokratisches System haben, wo eigentlich die Regierung repräsentativ sein soll.
Ja, dann mache ich es konkreter und spreche vom Bundesinnenministerium. Also wäre es nicht traurig, wenn die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die in der SPD ist, zum Beispiel die Petition der Gewerkschaft der Polizei nur deshalb zurückweist, weil sie kurz vor der Bundestagswahl nicht zur Verbotsministerin werden will und die SPD nicht zur Verbotspartei machen will?
Ja, das ist ganz sicher eine Motivation. Das glaube ich ganz sicher, dass da das eine Rolle spielt, dass sie bei den Grünen und der SPD dann so ein bisschen den Nimbus haben, dass das dann Verbotsparteien wären. Aber ganz praktisch gesehen ist es natürlich so, jetzt nehmen wir mal an, konkret, dass die AfD deswegen mehr Stimmen bekommt bei uns. Und wenn man ins Ausland schaut, wenn Sie nach Holland schauen, wenn Sie nach Italien schauen, wenn Sie demnächst in Frankreich, ist quasi so sicher wie es Amen im Gebet, dass Marine Le Pen da rankommen wird und Dinge, die man sich vor 10 Jahren nicht im Traum vorstellen hätte können. Da muss man einfach sagen, wir in Deutschland sind, das hat ja auch unsere Geschichte gezeigt, gegen sowas auch nicht immun. Und deshalb finde ich, dass die etablierten Parteien schon zuhören müssen, was das Volk so will. Ja, und das Volk sind ja nicht nur irgendwelche Menschen, die radikalen ganz rechts außen oder links außen Parteien zusprechen vom Prinzip her, sondern die haben halt ganz konkrete Dinge, die sie stören. Und daher sage ich, hier nochmal was aufzumachen, wo man vielleicht so eine 50-50 Meinung im Volk hat oder vielleicht 60% dagegen sind. Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, vielleicht dafür im Inneren ihrer Seele. Aber da muss sie eben auch überlegen, ich bin zwar SPD, ich bin zwar gerade die Innenministerin, aber ich habe es hier mit einer Bevölkerung zu tun, die inzwischen zum Teil zumindest sowas nicht mehr haben will.
Okay. Ja.
Und wenn die Leute gut aufgeklärt sind und eben nicht schwere Unfälle, Kugelbomben und so weiter mit dem ganz normalen Feuerwerk in Verbindung bringen und wenn man dann das auch mal auseinandernimmt, wie das mit der Feinstaubbelastung dann wirklich ist, dann sagt man, ja, es ist eine Zumutung für Ärzte für Ärzte und für Menschen, die ein besonderes Risiko haben. Und das muss man eben diskutieren. Sind wir so weit, dass wir sagen, ja, wir sind eine so rücksichtsvolle Gesellschaft, dass wir das deshalb verbieten? Also für mich wäre ein Zwischenschritt, ganz ehrlich gesagt, wie man es in anderen Fällen ja auch gemacht hat, dass man, ganz trivialer Vorschlag, es gibt ja eine Sachkunde für F3 in Deutschland, gibt es die Sachkundeprüfung. Das ist relativ aufwendig. Das ist nicht so wie ein Waffenschein, aber Sie müssen schon dann so ein paar Mal da so ein, zwei Wochenenden irgendwo drin sitzen und am Schluss eine Prüfung machen. Und es ist vor allem so, dass ihre persönliche Qualifikation dann mitgeprüft wird. Also wenn sie schon mal irgendwie mit Sprengstoff hantiert und da was falsch gemacht haben, kriegen sie die Sachkunde nicht mehr. Man könnte im Grunde genommen so eine Mini-Sachkunde wie einen kleinen Waffenschein, den man ja zum Beispiel braucht, wenn man eine Seenotrakete zünden will oder ähnliches, da könnte man so eine Mini-Sachkunde einführen, die so funktioniert, dass einfach nicht mehr jeder das zünden darf, sondern dass sie irgendeine Prüfung machen müssen. Das klingt jetzt wahnsinnig bürokratisch, aber der Vorteil ist, da können Sie jedem, der irgendwie mal auffällig geworden ist, weil er an Silvester von der Polizei auf der Straße erwischt wurde, wie er so eine Rakete quer auf die andere Straßenseite geschossen hat oder weil er einen Böller zum Fenster raus in die Menschenmasse, diese Leute sind ja zum Teil, die kriegen dann eine Geldstrafe und tschüss und nächstes Jahr machen sie es wieder. Diese Leute können Sie alle aus dem Verkehr ziehen, weil die haben dann die Sache.
Also ein Böllerführerschein.
Und dann wissen die Leute auch, okay, so eine Art Böllerführerschein.
Okay.
Also kann man ja auch andersrum machen, dass die Leute registriert werden und ein Böllerverbot kriegen, ein individuelles. Aber ich glaube, das wäre sozusagen die kleine Lösung, bevor man jetzt allen was verbietet, weil ich nach wie vor fest überzeugt bin, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland das absolut vernünftig verwenden und selber den Kopf schütteln, wenn sie sehen, wie irgendwelche häufig ja leider Jugendlichen dann so einen Quatsch machen. Ich verstehe es auch nicht, also dass die da Krieg spielen müssen, das. Aber ich glaube, dass man so in diese Richtung vielleicht geht oder vielleicht sogar einfach sagt, gut, wir setzen jetzt das Mindestalter von 18 irgendwie in irgendeine schwindelnde Höhe hinauf, dass man immer einen Grufti dabei braucht, um so einen Böller zu zünden, in der Hoffnung, dass sie vernünftiger sind.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem Interview gesagt, er finde ein Böllerverbot irgendwie komisch. Es zeigt schon auch, dass viele Parteien sich schwer damit tun, sich klar gegen ein Verbot auszusprechen oder klar für ein Verbot auszusprechen. Glauben Sie, dass das nochmal Thema in einem Bundestagswahlkampf wird? Also entweder das Verbot oder, wie Sie es jetzt vorgeschlagen haben, ein Böllerführerschein?
Ja, der Böller-Führerschein, glaube ich, ist zu akademisch. Das wäre in so einer theoretischen Welt, wo Wissenschaftler alles steuern, wäre das eine Option. Praktisch gesehen wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen. Also ich glaube, dass es im Wahlkampf nicht mehr Thema wird, zumindest von den etablierten Parteien nicht. Weil, das haben Sie völlig richtig gesagt, die natürlich sehen, wo sie sich jetzt die Finger verbrennen könnten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zum Beispiel, um das so offen zu sagen, von der AfD trotzdem aufgegriffen wird, weil es ja diese Möglichkeit gab, dass wir heute drüber reden, liegt ja daran, dass es, wie Sie richtig sagen, von vielen gefordert wurde. Und die werden möglicherweise dann ein Thema machen, also mit uns gibt es kein Böllerverbot und ähnliches.
Ja.
Also diese Einschränkungen der Freiheitsrechte, aber ich sag mal die Vorherrschaft der Gutmenschen oder sowas, die dann so sehr stark moralisch überlagerte Bestimmungen haben, mit denen sie die Mehrheit dann unter viele Verbote sozusagen erlassen, das machen wir nicht. Das ist ja so ein bisschen immer so das, was die vor sich hertragen. Ich kann mir vorstellen, dass es auf der Ebene durchaus nochmal thematisiert wird, einfach weil es jetzt im Raum ist. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute mal ausführlich drüber gesprochen haben, dass sich jeder selber ein Bild machen kann.
Das war sie, die erste Ausgabe von Kekulis Gesundheitskompass im Jahr 2025. Und übrigens, das war auch meine allererste Ausgabe. Das war eine Premiere für mich. Und ich danke Ihnen, Herr Kekulé, dass Sie es mir so leicht und angenehm gemacht haben heute. Danke.
Danke Ihnen, Herr Seifert, ja.
Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen zu hören. Dann wird meine Kollegin Susanne Böttcher mit Ihnen sprechen. Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Es geht ums Klima. Das Thema scheint aktuell angesichts von Kriegen und Krisen in den Hintergrund zu geraten. Dabei ist es natürlich nach wie vor eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Im Podcast Kempferts Klima-Podcast geht es um die Frage, schafft der Mensch, schafft die Politik es, das Ruder noch herumzureißen und den Klimawandel zu bremsen? Was muss passieren, damit auch unsere Kinder noch in einer Welt leben können, wie wir sie kennen? Die Hosts Theresa Brenner und Markus Schödel sprechen dazu mit der Energie- und Klimaökonomin Claudia Kempfert, eine der wichtigsten Stimmen zum Thema Klimawandel in Deutschland. Gemeinsam schauen sie, welche wissenschaftlichen Studien wirklich relevant sind, welche Folgen politische Entscheidungen haben, und sie geben Tipps, was jeder Einzelne für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Hören Sie gerne rein. Es lohnt sich. In der aktuellen Folge geht es beispielsweise um das Thema Dunkelflauten. Den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek. Den Link packen wir in die Shownotes.
MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.